Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert. Moin, ich bin der Manu und diesen Satz habt ihr im Dauerschleife wahrscheinlich im Ohr, wenn ihr uns regelmäßig hört. Und das ist auch eine gute Überleitung zu dem heutigen Spiel. Stellt euch vor, dieser Podcast dauert nur eine Minute und nach jeder Minute fange ich wieder genau mit diesem Satz an. Ich habe mir kurz überlegt, ob ich so einen Podcast machen soll zu diesem Spiel und jedes Mal kommt ein bisschen was dazu, aber das wollte ich euch doch nicht antun. Deswegen habe ich lieber einen Spezialgast eingeladen, den wunderbaren Alex von Eurogamer. Schönen guten Morgen.
Ja, morgen, ja, das ist aber nett. Also, jetzt bin ich ja schon lange nicht mehr vorgestellt worden.
Ja, ich freue mich sehr, dich mal wieder zu hören. Du warst schon ein paar Mal bei uns zu Gast. Wir haben uns ja auch schon öfter getroffen und schon öfter über Spiele geschnackt. Leider konnten wir das schon lange nicht mehr vor Ort machen. Deswegen machen wir das heute digital. Du bist seit Jahrzehnten, glaube ich, schon bei Eurogamer. Wann jährt sich denn dein 20-jähriges Jubiläum oder wie lange machst du das?
2026 wäre das. Also seit 2006 bin ich dabei. Der erste Text auf der Seite ist, glaube ich, auch von mir.
Nicht schlecht. Ein Urgestein, oder? Kann man jetzt endlich mal sagen. Silberrücken, was ist dir lieber?
Silberrücken ist so ein Wunderpunkt. weil meine Haare langsam silbern werden und auch alle Richtung Rücken abwandern. Insofern wäre es mir
da haben wir was gemeinsam.
Urgestein lieber.
Ja.
Nein, verteilt sich um.
Wir reden heute über ein sehr ungewöhnliches Spiel. Loop Hero nennt sich das. Ein kleines Indie-Spiel, was so dermaßen durch die Decke geht gerade. Ist ein absoluter Erfolgshit auf Steam. Hat irgendwie innerhalb der ersten 24 Stunden über 150.000 Leute begeistert. Hat jetzt schon über außerordentliche Begeisterungsstürme da bei den User-Reviewen ausgelöst. Und deswegen haben wir jetzt auch gesagt, müssen wir dringend vorziehen, dieses Thema, und sofort drüber sprechen. Und ich habe auch die letzten Tage eigentlich fast nichts anderes gemacht. Also ich habe eigentlich nur pausiert, Loop Hero zu spielen, um den Test zu schreiben. So ging es wahrscheinlich auch.
Ja, ja.
Es ist ein so vereinnahmendes Spiel. Und warum, erklären wir euch jetzt in diesem Podcast. Versucht doch mal ein bisschen so die Prämisse vielleicht mal herzuleiten. Ich habe schon so angedeutet, so Loop Hero, immer wieder gleiche Schleife. Also täglich grüßt das Murmeltier, da ist man schon nicht ganz so verkehrt.
Ja, es ist eins dieser vielen neuen Roguelikes, sagt man ja nicht mehr so gerne, aber es ist halt schon eins von der Sorte, die sich jetzt gerade so ein bisschen anstrengen, dass man immer ein bisschen mehr mitnimmt aus jedem Run und immer auch eine übergeordnete Progression hat.
Roguelites ist, glaube ich, so der neue Begriff, gell?
Genau. Und wo dann manchen Leuten dann so ein bisschen der Kontext fehlt, weil das alles immer so ein bisschen zu prozedural und zu generiert wirkt, ist das eigentlich auch ganz cool in so eine Geschichte eingebettet, also thematisch zumindest ganz clever eingebettet, dass irgendwie wurde irgendwie die alles vernichtet, was es gibt. Ne? Also es, die Welt ist irgendwie nur noch so nichts. Also irgendwie so ein, wie bei Michael Ende muss man sich das, glaube ich, vorstellen. Und ja, du landest da als Held wieder drin und von so einem Lagerfeuer ausgehend gibt es dann nur einen Weg, der einmal immer rumgeht und dann wieder am Lagerfeuer ankommt und du versuchst dann quasi, also es gibt diese leichte Story-Elemente, die dann, wobei es dann darum geht, warum das so ist. Und das erklärt dann auch so ein bisschen, was man macht in dem Spiel.
Ja, man läuft wirklich nur auf diesem leichten, kleinen Pfad herum, also mehr
oder
ist da auch
lässt
nicht.
Laufen.
Lässt laufen, genau, das ist ein gutes Stichwort. Der Loop Hero läuft nämlich komplett von alleine. Also wenn man dieses Spiel startet, dann sagt man Go und dann läuft der vom Lagerfeuer aus los. Das Ganze ist in so einem ganz, ganz groben Pixel-Stil. Also es könnte auch wirklich so C64, Amstrad PC oder sowas
auf den ersten Blick
sein.
Ich habe ganz starke Amiga-Vibes, deswegen hat es mich, glaube ich, auch...
Amiga, nee.
Was?
Amiga habe ich gar nicht. Nee, Amiga war immer noch ein bisschen detaillierter. Aber ja, okay, grober Pixel.
Hast wahrscheinlich lange kein Amiga gespielt. Also ja, also für mich ist auch hauptsächlich die Schrift, die Fonts und so. Vielleicht ist es auch irgendwie einfach ein Bezugspunkt. Vielleicht hast du auch recht. Und ich bin irgendwie, wobei ich habe letztens noch mal Amiga mein 1200er aus dem Keller geholt und war echt überrascht, wie grob das dann doch, beziehungsweise wie viel Feines in meiner Erinnerung aussieht.
Das ist ein bisschen die Verklärung vielleicht, ja.
Ja.
Also, ja, die Pixelschrift ist schon sehr so Bitmap Brothers-Style.
Es gibt ein paar Spiele auf Amiga, die eine ähnliche Schrift haben und dann oft, dass manche Anzeigen irgendwie so eine Perle sind oben im HUD, die dann entweder ausgefüllt ist oder nicht. Das sind so Sachen, so Elemente, die sind in Amiga-Spielen ganz oft wieder vorgekommen. Ja. Und auch die Spielfigur ist dann irgendwie so ein weißes Strichmännchen nur, weil es ist halt aus der Draufsicht inszeniert und das ist eine relativ hohe Perspektive. Genau, und jetzt haben wir fast den Faden verloren, weil wir aber
genau, dieses Strichmännchen läuft umher. Also es ist Pixel-Style, aber das soll hier auch gar keine große Rolle spielen. Nee. Es ist halt sehr reduziert auf jeden Fall. Du hast schon gesagt, so ein Strichmännchen läuft im Kreis und das läuft von alleine. Ihr müsst es nicht irgendwie aktiv steuern, links, rechts. Das geht auch gar nicht. Der Weg ist einfach ein Rundweg, der wird prozedural generiert. Und wenn das Männchen wieder am Lagerfeuer angekommen ist, dann ist ein Loop erfüllt. Nach jedem Loop werden dann die Feinde schwerer. Man kann aber unendlich lang laufen. Also wenn man das jetzt einfach so lässt, dann wird es, glaube ich, unendlich lang weitergehen. Ich weiß nicht, ob der Loop irgendwann aufhört. Ich habe das nie probiert, ehrlich gesagt.
Das Ding ist, dass die, wie du schon sagtest, die Feinde halt jedes Mal ein Level upgraden und irgendwann kommst du mit dem, kommt dein Equipment, glaube ich, nicht mehr so richtig hinterher. Aber ja, was man eigentlich machen soll, also man muss ja auch nicht selbst kämpfen, sondern das passiert auch von selbst. Das Einzige, das Eigentliche, was man macht, ist, dass man hat ein Deck aus 12 Karten und immer wenn man, es geht einfach los, dass der Weg ist leer, weil die Welt ist halt ausgelöscht und es gibt auf jeder Kachel dieses Weges gibt es eine, ich glaube, 5%ige Chance, dass einmal am Tag ein Schleim spawnt, also so ein Monster.
Und genau, jedem Schritt vergeht so ein Stückchen vom Tag.
Genau, relativ schnell geht das auch.
Und dieses Tagsystem.
Deswegen, glaube ich, ist nicht mal eine halbe Minute oder so, wie so ein Tag dauert. Mhm. Wenn du einen Slime besiegst, kriegst du Karten und Ausrüstung. Und mit diesen Karten legst du quasi die Spielwelt dir zurecht. Da sind dann Berge und Felsen oder also es gibt Karten für den Rand, die halt so eine Randbebauung darstellen. Dann gibt es Karten, die den Weg selbst verändern, dann zum Beispiel in einen Hain verwandeln, also so ein Stück Wald, wo dann irgendwie alle 2 Tage, glaube ich, ein Rattenwolf spawnt. Mhm. Und dann gibt es halt Wechselwirkungen bestimmter Karten untereinander und zum Beispiel das mit einer Wiese, die gibt dir pro Tag irgendwie 2 Punkte Health, aber wenn du sie neben einem anderen Feld, neben einer anderen Karte platzierst, gibt es dir 3 und so weiter und so fort. Und so kommt man von Hundertsten ins Tausendsten und entdeckt immer neue Sachen.
Genau, also eine Wiese ist halt, wenn sie neben dem Berg ist, hat sie halt Blumen und ist ein bisschen schöner. Und das, finde ich, ist auch ganz schön eingebunden in diese Geschichte dieses, der Lich, also der böse Lich, wie der Lich King oder so, der hat quasi diese Menschen so gefangen gehalten in diesem Loop und sie erinnern sich dran. Also wenn du wieder so eine Karte hinlegst, so eine Bergkette, dann ist dein Held quasi motiviert, dieser Loop-Hero, weil er sich wieder an was erinnert und wie schön das war und dieser Anblick. Also ist natürlich sehr abstrakt, aber ich finde die Idee ganz nett, dass es auch eine thematische Begründung für diese Mechanik gibt, diese Landschaft wiederherzustellen.
Das ist halt schon so ein bisschen Poesie, ne?
Ist total schön, ja. Und es ist aber auch unfassbar fesselnd, weil man halt diese Eigenschaften dann so rausfindet, ja. Deckbau-Building-Games mag ich ja sowieso ganz gerne, also Deckbuilding-Games, weil es kann auch durchaus interessant sein. Später hat man dann ja auch verschiedene Klassen, also es gibt den Krieger, den Schurken und noch den Nekromanten, die haben natürlich auch unterschiedliche Fähigkeiten und Spezialitäten und für den einen brauche ich vielleicht gar nicht so viele Lebenspunkte. Also könnte ich zum Beispiel überlegen, was passiert denn, wenn ich jetzt ein Deck baue und ich lasse die Berge weg? Ja, die habe ich eigentlich immer drin, aber was ist, wenn ich die weglasse? Dafür kann ich doch vielleicht mehr
Wiesen bauen. Habe ich zum Beispiel noch nie drüber nachgedacht, aber das ist jetzt direkt was ich ausprobieren möchte im nächsten Lauf.
Weil Deckbuilding natürlich zufallsgeneriert werden diese Karten nach jedem Kampf ausgeworfen. Das heißt, je mehr Karten du drin hast, desto unwahrscheinlicher ist es auch, dass du bestimmte Kombos dann kriegst. Deswegen ist es auch intelligent, manchmal Sachen wegzulassen. Und auch richtig cool finde ich, es gibt ja sehr viel negative Karten auch. Also,
es hat fast alles Vor- und Nachteile.
Ja. Aber die meisten, das ist ja das Interessante daran. Die Karten, die klingen erstmal negativ, ja. So ein Sumpf oder Spinnen, die dann kommen, das klingt ja erstmal schlecht für unseren Helden. Das heißt, du könntest eigentlich auch so ignorant sein und sagen, ich spiele nur die guten Karten und dann läufst du halt da lang, aber dann erscheint ja auch nie der Endboss, weil der kommt ja erst, wenn du dich an gewisse Sachen erinnert hast. Wenn du einen großen Prozentsatz der Karte abgedeckt hast, dann kommt der. Genau. Und der ist relativ stark. Und deswegen gibt's halt auch eine Begründung dafür, diese negativen Erinnerungen, also dich quasi der Realität zu stellen und auch die schlechten Erinnerungen zuzulassen, weil mehr Feind bedeutet ja auch mehr Ehr. Das hat uns ja schon Helga beigebracht. Man braucht ja die Feinde.
Ja, also es ist so ein ganz, also der Run ist halt eigentlich so ein einziger Tanz auf so einer Messerschneide. Also, weil du machst dir quasi die Welt und das Spiel selbst schwerer, weil mit jeder Karte, die du legst, oder mit fast jeder, spawnen auch mehr Monster. Du kriegst dafür zwar auch mehr Loot, aber du musst halt den Level dir nur gerade so schwer machen, dass du ihn auch noch schaffen kannst. So, und das ist halt ein wunderschöner Balanceakt und der halt auch viel, also ich bin richtig froh, dass ich den Helden nicht selbst steuere und die im Kampf keine Entscheidungen treffen muss, weil dieses Entscheiden, weil die, also die Charakterwerte bestimmt man ja hauptsächlich über das Gear, also über die Ausrüstung, die man findet, und da geht's dann halt darum, um Angriff, Verteidigung, Ausweichrate, kritische Rate, kritischer Schaden, der dann angerichtet wird, und das so on the fly zu verschieben, man, weil man kriegt wirklich viel Ausrüstung, und so ständig an dem Bild zu schrauben und dann zu verlagern, je nachdem, wie die sich die Spielsituation ändert, zum Beispiel, dass man beim Lich, bei dem ersten Boss braucht man dann hauptsächlich ausweichen, wohingegen du vorher bei den ganzen Loops, weil es so viele Gegner waren, mehr Area of Effect, also Schaden auf alle Werte brauchtest, und dass du da ständig umdisponieren musst und dir eine Taktik zurechtlegst, das ist ziemlich faszinierend.
Und unfassbar reizvoll. Also wie du schon gesagt hast, dieses Spiel sich selbst ist ein bisschen schwerer zu machen, und Roguelike-mäßig kannst du natürlich auch sterben und kommst dann wieder zurück zum Lagerfeuer und musst von vorne anfangen.
Mit nur also einem Drittel, nicht mal ein Drittel von den Ressourcen, die du gesammelt hast.
Aber das ist halt dieses Roguelite, was du gesagt hast. Man darf immerhin ein Drittel behalten. Ich finde, das ist für ein Roguelike schon relativ viel. Man ärgert sich nicht ganz so stark. Man verliert zwar sehr viel, sehr viel, aber man hat immer noch den Trost, naja, immerhin habe ich ein bisschen was bekommen, aber man hat ja noch eine zweite Möglichkeit. Also das Spiel ist insofern sehr fair, dass du ja jederzeit, kannst du die Pause-Taste drücken, du hämmerst auf die Leertaste oder die rechte Maustaste, bist im Pause-Modus außerhalb des Kampfs, ganz wichtig, und dann kannst du frei entscheiden, jetzt nach Hause zu gehen, und darfst dann über die Hälfte behalten, nämlich 60%. Ne? Und das ist echt fies. Wie oft ich schon gedacht habe, naja, den einen Kampf schaffe ich noch. Guck mal, da ist nur noch dieser Friedhof, da muss ich noch durch, dann komme ich ins Heimatdorf, und da darfst du nämlich 100% mit nach Hause nehmen, wenn du also nicht den Boss besiegst, sondern auf dem Lagerfeuer nach Hause gehst. Und wie oft ich mich da schon in die Scheiße geritten habe, aber manchmal klappt es dann doch. Und man, oder dann denkt man, jetzt ist man ja wieder geheilt. Man heilt ja dann wieder am Lagerfeuer, und dann
wie kommt. Wie viel ist das, ein Drittel oder so?
Oder mehr? Je nach Ausbau auch. Also wenn du so Bauernhöfe machst, dann sind es ja noch mehr und so. Die Wiesen heilen dich ja auch für einen Tag. Und wenn du Vampirismus hast, dann heilst du ja auch. Aber man ist ja dann meistens immer wieder an einem ganz guten Standing, wenn man auf dem Lagerfeuer angekommen ist. Und man könnte auf den Gedanken kommen, jetzt habe ich doch alles. Jetzt habe ich das gute Gear. Jetzt komm, ein Loop schaffe ich noch. Und das ist dann meistens genau der falsche Gedanke.
Ja, das kommt vor. Also ich muss sagen, jedes Mal, wenn ich sterbe, bin ich auch erstmal. Also ich würde nicht sagen kurz raus, aber so ein Run kann ja schon relativ lange dauern. Also ich finde für so ein Spiel, wo du wenig mehr machst, als halt nur die so Karten aufs Feld zu legen und Ausrüstung hin und her zu schieben, dafür ist so ein 25 bis 30 minütiger Run oder länger schon eine Menge. Also ich brauche dann öfter mal auch eine Pause, aber mich zieht es dann relativ schnell wieder rein. Aber es ist nicht so, dass ich das jetzt irgendwie so wahnsinnig dauerhaft am Stück spielen würde. Also wenn ich dann irgendwie mit nur 30% nach Hause gehe, ist es schon haarig. Aber es gibt ja auch Möglichkeiten, also man muss sich eigentlich auch vorher überlegen, ob man jetzt einen Run macht, indem man jetzt eher auf Ressourcen geht, damit man also gar nicht den Boss versucht, sondern nur Ressourcen zu scheffeln, um eine bestimmte Ausbaustufe zu erreichen, also irgendwie die Schmiede irgendwie zu verbessern oder oder einen Friedhof oder sowas zu bauen. Und da muss man sich dann halt auch entsprechend wieder sein Deck zusammenlegen. Und das Deck ist auch gar nicht so groß, ne? Hattest du, glaube ich,
so zwischen 12 oder 16 Karten oder so?
Ich glaube nicht, 12 mitnehmen. Ist das Maximum, oder? Oder wird das noch ausgebaut?
Es sind mehrere Kapitel, du darfst dann in der zweiten Kapitel oder dritten darfst du, glaube ich, auch bis zu 15 Karten oder so mitnehmen. Stimmt. Also es gibt so eine Range zwischen 12 und 15, aber insgesamt, ich weiß gar nicht, wie viele Karten es hat, aber 25 würde ich jetzt mal so grob schätzen, aber also man nimmt jetzt nicht immer alle mit, aber man nimmt jetzt auch nicht irgendwie nur ganz wenig mit, das ist schon recht überschaubar. Aber es reicht völlig, also die Kombos sind so ausbaufähig, also du kriegst ja dann neue Karten ja auch dazu, das haben wir jetzt noch gar nicht genau erklärt, du hast schon gesagt, die Schmiede und so. Genau. Außerhalb der Runs hast du nämlich noch ein Lager, ein Basislager, und das ist auch wieder so Roguelite-mäßig, dass du dort eben dauerhafte Verbesserungen machen kannst. Kennen wir jetzt eben schon aus Hades, oder wir hatten jetzt diese Woche auch schon das ganz interessante Curse of the Dead Gods. Da wird dann auch immer dauerhaft eben was verbessert. Also das ist ja gerade so ein bisschen modern, und das finde ich macht auch total Laune. Du bist nicht nur Landschaftsgärtner im Spiel, du bist jetzt irgendwie auch noch Architekt, Manager von diesem Loop Hero, und dann bist du da auch noch so ein bisschen so Aufbausimulation. Du kannst ja sogar selbst platzieren. Es sieht zwar nicht schön aus, also ich finde das Basislager ist so ein bisschen grobschlächtig.
Ja,
da auf jeden Fall. Fehlt so ein bisschen Leben. Also das hätten sie vielleicht auch so Jeanne d'Arc-mäßig, wenn ich jetzt so an die Amiga-Zeiten zurückdenke. Ja, das hätte irgendwie mehr Atmosphäre auch haben können. Aber es ist wichtig, um die Karten zu kriegen. Also die verschiedenen Ausbauten, die du da hast. Der Schmied zum Beispiel, der hat eine ganz coole Eigenschaft. Der stattet dich schon gleich mal mit einer Basisausrüstung aus, dass du nicht nackt in den Kampf gehst. Mhm. Normalerweise kriegt man ja erst nach dem ersten Monster irgendwie das Loot. Und da hast du dann schon mal ein Schwert, ein Schild und eine Rüstung.
Genau.
Was ganz praktisch ist, ja. Und solche Sachen. Oder die Kräuterhexe, die dir dann eben ein paar Heiltränke schon mal mit auf den Weg gibt. Solche Sachen, solche Verbesserungen. Also das braucht man schon. Es ist schon überlebensnotwendig, gerade für die Bosse und die späteren Kapitel, die werden schon ordentlich
knackiger. Freizuschalten, ne? Also das,
genau. Ja. Das will man schon. Also das motiviert auch, finde ich, dann mal so Runs zu machen und da wirklich auf Ressourcenjagd zu gehen.
Total.
Am Anfang hat mich das total motiviert. Ich bin jetzt so im Endgame, würde ich sagen, vom Spiel. Und da nervt mich der Grind jetzt fast schon wieder ein bisschen. Also ich habe jetzt schon über 20 Stunden oder so gespielt. Und jetzt nur noch so Grindruns zu machen, ich will jetzt auch den Boss, aber ich brauche halt noch jetzt irgendwie das und das für das Gebäude und dann noch die Upgrades und so. Es verliert mich so ein bisschen hinten raus, aber auch, weil ich es halt jetzt so dermaßen intensiv gespielt habe. Also es ist Jammern auf hohem Niveau.
Ja. Ja, ich würde jetzt auch sagen, das ist jetzt wahrscheinlich nicht so ein Dauerbrenner. Also so wie es jetzt rausgekommen ist, ist es wahrscheinlich nicht so ein Spiel, was man so ewig spielen wird wie Slay the Spire zum Beispiel. Aber ich glaube schon, dass die Basics da sind, da einfach mit ein paar neuen Karten und einem neuen Boss und vielleicht einer neuen Heldenklasse, das auch wieder um etliche Stunden zu strecken. Also das ist diese Sorte Regelwerk, finde ich, die mit wenigen Anpassungen direkt wieder neues Leben erfahren kann neu fasziniert.
Ich finde auch, das merkt man sofort wieder diesen Kick, wenn man die zweite oder dann die dritte Klasse freispielt.
Ja.
Also wenn man dann ein paar Runs hat und dann kriegt man auf einmal den Rogue, der völlig anders funktioniert, allein schon wie er Loot sammelt. Der kriegt gar kein Loot, sondern nur so Diamanten und erst am Ende vom Loop kriegst du den Loot. Ja?
Also der ist total gut zum Metallfarmen auch, ne? Weil das immer ein komplettes Inventar mit jedem Loop, Loot eigentlich komplett wegschmeißt und das umarbeitet in Metall. Also das ist irgendwie fürs Early Mid-Game eine ganz gute Taktik.
Ja. Und was mir total Bock macht, ist auch dieser Austausch. Also wir haben uns dann ja auch so auf Messenger hin und her geschrieben, so, hast du das schon ausprobiert? Und na, guck mal hier, ich habe dann im Wiki auch mal nachgeguckt und so weiter. Mhm. Und bei manchen Ressourcen weißt du gar nicht so genau, wo sie herkommen. Du hast sie dann halt irgendwann. Und dann
genau, aus dem Gipfel kommt ständig irgendwie Erinnerungen raus oder sowas. Ne?
Also,
oder?
Genau, also bestes Beispiel, du legst zum Beispiel so 9 Felsen aneinander, so 9 Felsenkarten, auf einmal plupp verwandeln die sich in so einen riesigen Berg.
Ja.
Und dann hast du mir auch gesagt, hast du schon mal probiert, eine Villa ans Dorf zu stellen? Ich so, warum bin ich bescheuert? Das ist doch der Vampir.
Ja.
Warum soll ich denn die Vampirvilla ans Dorf stellen? Ja, du so, mach mal. Ja, und zack, auf einmal wird halt die Bevölkerung in 4 Ghule verwandelt. Und dann dachte ich erst, warum will ich das denn? Ja, okay, da kommt halt mehr Loot raus. Und dann habe ich erst gecheckt, also das verrate ich euch jetzt, weil es relativ wichtig ist und es ist nur ein kleiner Baustein. Ja, also da gibt es noch sehr viel mehr zu entdecken. Wenn man nämlich mehr als 4, 5 Leute auf einmal besiegt und der Vampir kommt dann mit und dann stehen da 4 Ghule, dann bekommt man dieses eine spezielle, diese Kugel der Verwandlung oder wie die auch heißt. Und die braucht man ganz, ganz viel. Also das heißt, man will auch, dass der Vampir dann da ist und das Dorf verwandelt sich ja auch noch nach 3 Tagen. Das ist ja auch noch eine coole Sache.
Ja, ach, und es gibt auch, man kann auch Karten löschen und dadurch dann die Eigenschaften der umliegenden Karten wieder verändern. Zum Beispiel, wenn du das Dorf wegnimmst und die Felder drumherum da lässt, den Effekt habe ich jetzt vergessen, aber es gibt halt so Interaktionen, die man auch gar nicht so auf dem Zettel hat. Also nachdem man die schon längst rausgefunden hat.
Großartig. Und dann kommt eine neue Karte. Also ich habe dann recht spät eine Flusskarte gekriegt. Und auch die hat dann wieder Wechselwirkungen mit Karten, die man schon von ganz Anfang hat, wo man dann wieder neue Sachen ausprobieren kann.
Genau.
Macht echt richtig Spaß, dieses Rumtüfteln, Ausprobieren, mal nachlesen und dann einen Run probieren mit dem Deck. Mhm. Oder wie du schon vorhin gesagt hast, so, guck, ich kann ja auch auf die Idee kommen, vielleicht die Steinkarten rauszunehmen, weil der braucht ja gar keine Verteidigung oder so.
Ja, ja, genau.
Der lässt ja die Skelette kämpfen für sich so. Und dann probiert man da wieder rum.
Ja.
Ja. Großartig. Also ich hätte gar nicht gedacht, dass mich dieses Spiel so fesselt, weil diese Auto-Battler und diese Idle-Games, wenn ich die so in den App-Stores dieser Welt sehe, da mache ich einen Riesenbogen immer drum. Ich habe da mal ein bisschen was probiert und so und ich finde die alle so dermaßen langweilig, weil die so Anti-Spiele sind. Also ich verstehe auch gar nicht, was da Spaß macht, diese Progression-Bar hochlaufen zu sehen, wenn ich wirklich gar keinerlei Entscheidung treffe oder so ganz minimal. Und ich finde, Loop Hero greift zwar diese Grundmechanik auf von diesem Idle Games, dass da was automatisch abläuft, aber du hast ja so viel zu tun und so viele coole Entscheidungen.
Idle ist man gar nicht. Also.
Ja. Großartig.
Ja. Absolut.
Großer gibt's Fan. Noch, gibt's momentan nur für PC. Bei Steam und für, ja, 13, 14 Euro oder irgendwie sowas. Ich bin
gerade
mal gespannt.
Gerade für 12,49 ja, mit dem Rabatt.
Reduziert, gell? Ja. Genau. Absolute Empfehlung, wenn ihr einen PC habt. Lässt sich auch nicht mit Gamepad steuern oder so. Ihr braucht nur eine Maus. Die Leertaste braucht man eigentlich nur, um Pause zu drücken. Aber es geht komplett mit der Maus. Lässt sich aber ohne Probleme auch für die Switch oder so umsetzen. Also ich glaube, die Switch-Version ist so sicher wie,
ja.
wie der Start an dem Loop.
Das ist, denke ich, ausgemacht. Kommt ja auch über Devolver. Die ja. sind ja auch relativ beschlagen.
Ja, also müsst ihr noch ein bisschen Geduld mitbringen. Ich find's witzig, hast du diese Nicht-E3 verfolgt, wo Devolver sich selbst den Award für Game of the Year gegeben hat, bei der Ankündigung für Loop Hero? Finde ich so witzig.
Ich habe das gesehen, aber ich glaube nicht, ich habe das, glaube ich, damals nicht registriert, weil ich nicht wusste, dass das Spiel ein Begriff sein würde. Klär mich auf.
Bei den Game Awards haben die sich quasi selber Game of the Year verliehen. Also da gab's
ach, dann, im Vorfeld schon?
Dem,
ach
ja,
so.
In dem Kontext.
Okay.
So.
Ja. Okay, alles klar. Ja, jetzt weiß
und dann
ich.
Dann kam halt diese von der Devolver PK, diese Schauspielerin rein mit diesen langen Haaren, die immer diese PKs macht. Nina Struthers, genau. Und die hat dann gesagt, hier, und der Award für Best Game of the Year geht zu Loop Hero. Und jetzt haben sie auf Twitter gesagt, ja, seht ihr mal, wir haben das ja nicht aus Blödsinn gesagt. Loop Hero wussten wir doch, dass es so gut ist.
Ja, ich habe auch irgendwie, ich hatte tatsächlich auch schon irgendwie auf dem Steam Game Festival. Die Demo hat mich irgendwie angemacht. Ich glaube einfach, weil nämlich, also rein optisch habe ich die einfach mal aus gut Glück runtergeladen, weil sie mich optisch angesprochen hat. Und ich habe da auch direkt eine Vorschau geschrieben, also irgendwie vorletzte Februarwoche oder so, weil ich direkt meinte, das ist, da ist was dran. Also irgendwie,
ja.
Das hat was. Das, wenn man das einmal probiert, ich weiß gar nicht, ist die Demo noch live auf Steam?
Ihr könnt mal bei uns auf dem Discord gucken. Jemand hat erklärt, wie man noch an die Demo kommt. Also offiziell kommt man da nicht mehr dran, aber mit irgendwelchen Anhängseln oben kriegt man die noch irgendwie runtergeladen. Dadurch, dass die Release-Version dann da ist, ist die Demo nicht mehr so direkt ersichtlich, aber sie gibt's theoretisch noch. Man kommt da noch dran, wenn man möchte.
Und da konnte man auch schon ein paar Stunden mit Spaß haben und also sehr empfehlenswert.
Ja, Kritikpunkt wäre höchstens noch, dass die zweite und das dritte Kapitel, das wird einfach nur schwerer. Also man hat dann halt ein höheres Limit an Ressourcen, was man mitnehmen kann, damit man eben nicht endlos cheaten kann im ersten Kapitel, wenn man dann zu stark ist, gibt es halt ein Limit. Du kannst ja nur ein 10 von einer Sorte von Material XY mit nach Hause nehmen, maximal. Und das ist dann halt 20 oder dann halt 30 im höheren Kapitel. Du kriegst halt besseren Loot und so weiter. Und es gibt halt neue Bosse. Also klar, zum Durchspielen willst du natürlich die drei Kapitel. Ich hätte mir trotzdem gewünscht, dass so, keine Ahnung, wie bei Hades oder Curse of the Dead Gods, dass sie so ein bisschen optisch auch variieren, dass man halt vielleicht mehr in der Wüste oder dass Wüstenfelder in dem zweiten Kapitel irgendwie anders funktionieren. Weißt du, wie ich meine? Also so, dass die Kapitel noch irgendwie was mit dem Boss zu tun haben, die sind halt wirklich komplett identisch. Du hast halt immer diesen Standard-Loop mit den gleichen Karten.
Ja, ja, das ist auch, glaube ich, was ich meine, wenn ich sage, dass ich glaube nicht, dass es jetzt so wahnsinnig langes Leben hat. Also ich denke schon, da kann man 20, 30 Stunden reinstecken in diese Release-Version. Also auf jeden Fall das Geld wert. Aber ich glaube jetzt nicht, dass das jetzt was ist, was man irgendwie das ganze Jahr hindurch spielen wird. So, es sei denn, die updaten das clever und das ist, wie gesagt, durchaus eine Möglichkeit. Also es ist einfach ein sehr robustes Regelwerk und wenn man da die richtigen Karten und Ausrüstungsgegenstände und Bosse und sowas nachschiebt, dann kann das auch deutlich länger noch motivieren.
Es wird halt immer so ein kurzes Aufflammen wieder geben. Also genau, so schätze ich mich jetzt ein, das hat 200 MB, das Ding, das werde ich jetzt für immer auf Steam lassen.
Ja.
Und sobald da halt irgendwie ein Update kommt und dann steht halt dran, hier, neuer Boss, dann werde ich das halt wieder einen Abend spielen, ja. Oder genau, eine neue Klasse, dann werde ich das halt wieder alle drei Kapitel so spielen, bis die Klasse halt irgendwie vollständig ist. Und neue Karten, dann gibt es ja auch wieder neue Kombinationsmöglichkeiten. Also ja, das werde ich dann immer wieder mal kurz und intensiv spielen. Aber dafür ist es, glaube ich, genau das Richtige.
Genau.
Dicke Empfehlung von uns beiden, hört man, glaube ich, raus. Wenn ihr Fragen habt im Indie-Channel bei uns im Discord, da kann man sich gerne austauschen. Und ansonsten empfehle ich natürlich noch Eurogamer. Da gibt es deinen aktuellen Test, der gerade live gegangen ist. Und auf GameStar findet ihr auch meinen Artikel noch dazu. Also genügend Info, um euch die Kaufentscheidung. Aber hey, geht raus und kauft dieses Ding auf jeden Fall.
Lest bloß nicht unsere Texte.
die nebenher lesen, während es installiert.
Ja, genau. Gute Idee.
Sehr schön. Ja, Mensch, ich muss wieder in den Loop.
Ja.
Keine Zeit mehr.
Bietet sich eigentlich an um diese Uhrzeit.
Ja. Oh Gott, ich habe beim ersten Abend war es morgens um 4. Ich konnte wirklich nicht aufhören. Das war wie so Klischee, weißt du? Ja. So um 22 Uhr das Ding installiert und ich so, ah ja, jetzt schaue ich mal nochmal kurz rein. Ich wollte zwar erst morgen richtig, ich probiere jetzt mal eine Runde und dann war es halt irgendwie 4 Uhr. Und,
ja, ja.
Ja, das wäre davon weggekommen.
Kann passieren, ist dem Spiel zuzutrauen.
Deswegen veröffentlichen wir morgens, damit ihr wenigstens während der Arbeitszeit dieses Spiel spielen könnt. Super, danke dir für den Besuch, Alex.
Sehr gerne.
Hat sehr viel Spaß gemacht, wie immer.
Mir
und auch, dass wir uns bald mal wieder in echt sehen können. Ansonsten kommst du einfach wieder zum Podcasten her.
Sehr gerne. Dann mach's bis dann.
Tschüss. Tschüss. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann geht vorbei auf patreon.com/insertmoin oder steadyhq.com/insertmoin. Da findet ihr dann Möglichkeiten, diesen Podcast zu abonnieren. Für 5 Euro im Monat bekommt ihr dann Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag 4 Folgen in der Woche in euren Podcatcher. Wir würden uns sehr freuen, denn wir sind komplett werbefrei. Tschüss!